Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, die heute korrekterweise Erzähl mir von Klosterneuburg heißen müsste. Ausnahmsweise ist es nicht so, dass die Fritzi nur mir und euch erzählt, sondern wir haben heute einen besonderen Gast, wie auch schon das letzte Mal, Martin Haltrich, der einen komplizierten wissenschaftlichen Titel hat, nämlich Leiter der Forschungsstelle für kulturwissenschaftliche Studien in Klosterneuburg und ehemaliger Bibliothekar des Stiftes ist und Historiker ist und ganz viele Bücher hat und uns schon sehr viele spannende Geschichten über Klosterneuburg erzählt hat. Jedenfalls erzählt er heute der Fritzi und mir und euch über Klosterneuburg in der zweiten Folge von Klosterneuburg. Hallo Martin.
Hallo Edith, hallo Fritzi.
Servus Martin, servus Edith.
Servus Fritzi.
Herzlich willkommen.
Ja, willkommen. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Ja, wir sind beim letzten Mal, lieber Martin, schon so, haben über das Mittelalter geredet und mittelalterliche Familiengeschichte.
Du, und wie war das, die Leute, die runterkommen sind und wollten beten? Im frühen Mittelalter haben die schon eine Kirche vorgefunden, noch vor dem Leopold dem Dritten.
Na, es gibt schon, also es war ja ursprünglich ein Römerlager dort, also diese Geschichte mit dem einsamen Holunderbaum in der Au ist nicht so ganz ernst zu nehmen, weil dort waren auf jeden Fall römische Ruinen, auch Steingebäude, wahrscheinlich so ein Wohnturm und eine Kapelle, eine kleine, da gibt es jetzt noch die Fundamente am Stiftsplatz, also es gibt schon eine gewisse Infrastruktur und es ist eben diese eine Nachricht, dass der König nach Ungarn zieht und in Klosterneuburg Station macht. Das heißt, das war aber noch vor der Gründung, also um 1106, 8, so in der Gegend. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall schon Infrastruktur in der kleinen Kapelle. Ich weiß nicht, ob sie da alle reinpasst haben, aber prinzipiell gibt es schon, gibt's schon was. Aber jetzt keine große Kirchen. Das muss man vielleicht da sagen, die Klosterneuburger Stiftskirche, die man ja kennt mit den zwei neugotischen Türmen, die ist wird 1114 der Grundstein gelegt. Mhm. Und 1136 ist die fertig, und zwar in der Dimension, wie sie jetzt ist.
Wow!
Und da ist der Stephansdom in Wien noch nicht urkundlich erwähnt. Also das muss man schon immer, der Leopold hat das auch so deshalb so reich bestiftet, weil es wahrscheinlich ein Bischofssitz, der Bischofssitz für Österreich geplant war. Die Passauer, mhm, also Österreich ist ja bis Ende des 15. Jahrhunderts von Passau, also bis zur Wiener Diözese, von Passau aus pastoral versorgt worden. Mhm. Und Leopold und die Babenberger wollten eigentlich schon ein eigenes Bistum haben, mhm, weil Passau ist ja schon weit weg. Mhm. Und das ist aber nicht gelungen, erst dann eben Friedrich III. Mhm. Und deshalb ist eben diese Kirche so riesig. Aha.
Haben die Fritzi und du, ihr habt schon wieder so Stammbäume und Familiengeschichten ausgetauscht, von Vätern und Söhnen, die sich gegenseitig betrogen haben, und Frauen. Und wie war das, Fritzi? Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen?
Ach, ich bin da nicht. Na gut, waren die Salier Kaiser, Heinrich IV. Und Heinrich V., also Vater und Sohn, die gegeneinander gekämpft haben. Und die Legende, oder ist es auch die Wahrheit, das ist halt eine Lesart, würde ich sagen, oder sagt der Martin, ich habe es als gegeben angenommen, dass ist in der Nacht vor der entscheidenden Schlacht, also der Leopold III. War auf der Seite vom Vater, vom Heinrich IV. Und in der Nacht vor der entscheidenden Schlacht ist der Heinrich V., der Vater, gekommen zum Leopold, hat gesagt, lieber Freund, wenn du dich auf meine Seite schlägst, dann gebe ich dir meine Schwester, die Agnes, die Witwe vom Stauffer, zur Frau. Woraufhin der Leopold seine Mannen genommen hat und abgezogen ist. Und der Heinrich IV., der Vater, hat die Schlacht verloren. Und der Leopold hat dann die Agnes geheiratet.
Trotzdem.
Wieso trotzdem?
Deswegen.
Es ist ihm ja versprochen worden. Und zwar an dem Tag, an dem der Vater gestorben ist. Also Heinrich IV. Ist gestorben, und am selben Tag hat der Leopold III. Seine Agnes geheiratet. Und das war ja auch ein Grund, soweit ich weiß, dass man ihn also als heiligmäßig bezeichnet hat, weil er eben friedliebend war und den Krieg sozusagen verhindert hat.
Und der Stimmt. Martin sieht das anders.
Nein, ich sehe das durchaus auch so. Also was Tatsache ist, ist, dass er das Heerlager verlassen hat. Ob der Schwager, der zukünftige Schwager am Vortag bei ihm war, ist, keine Ahnung.
War man nicht dabei?
Jetzt gibt es keine Filmaufnahmen.
Gibt es nichts im Archiv?
Nein, das haben sie, glaube ich, verschwinden lassen. Das Protokoll. Nein, dass das so war, ist klar. Die Frage ist immer nur die Lesart, weil die eine Seite sagt dem, oder Historiker sagen halt, dass das ein Verrat war am alten Kaiser, am alten Kaisertum. Und die anderen sagen, es war halt eine weise Entscheidung, um eben Blutvergießen zu verhindern. Ja. Immer kann man das so oder so sehen. Aber
sagt mehr oder weniger nach 900 Jahren. Eventuell ja. Immer mehr so.
Aber was da schon eine Rolle spielt, ist, dass der Leopold ja selber als Kaiser fähig bezeichnet wurde. Also er wurde gefragt, ob er sich nicht zum Kaiser wählen lassen will, weil er so ein weiser, kluger und vernünftiger Herrscher gewesen sein soll. Und er hat aber dann abgelehnt, und zwar mit einer ganz interessanten Begründung. Er muss sich nämlich um seine Familie kümmern.
Ach.
Vulgo, damit die Buben nicht so viel streiten. Und das hat schon auch einen historischen Hintergrund, weil er hat ja, also das Interessante, da muss ich jetzt schon zwei Sätze sagen, weil es ganz lustig ist, Familiensystem dynamisch. Der hatte mit der Agnes auch sehr viele Kinder gehabt, ich weiß jetzt die Zahlen.
Trotz dieser 9 Jahre, die sie böse auf ihn war.
Wegen dem Schleier.
Wegen dem Schleier.
Ich glaube, die haben das nicht übersprungen. Sie haben aber, ja. Der erstgeborene Sohn von Leopold und Agnes war der Heinrich II., der sogenannte Herr Summegott, den kennen ja die Wiener sehr gut, weil der sitzt oder liegt im Schottenkloster.
Und hat eine Gasse direkt auf den Eingang des Stephansdoms zu.
Und der zweitgeborene Sohn war der Leopold IV. Den kennt die Wienerin jetzt nicht so auswendig.
Herzog von Bayern.
Genau, der Leopold IV. Und der ist aber dann, also wie wir wissen, der Erstgeborene muss folgen, das hat aber nicht... Ist nicht passiert.
Der Heir, nicht das Bär.
Der Zweitgeborene hat die Nachfolge vom Leopold gekriegt. Mhm. Leopold ist ja tragisch umgekommen. 1136 durch einen Reitunfall heißt es. Gibt es auch wilde Gerüchte, die ich jetzt nicht verbreiten will.
Haben sie auch Fotos gefaked oder irgendwas?
Das will ich keine KI fragen. Und dann ist eben Leopold IV., der Zweitgeborene, nachgefolgt, ist dann auch relativ bald Herzog von Bayern geworden, mhm. Also eigentlich ziemlich aufgestiegen, ist aber nicht alt geworden. Komischerweise ist er bald gestorben und der Heinrich II., den sie ja verhindern wollten als Nachfolger, der war sauer. Und es gibt wirklich so in den zeitgenössischen Quellen gibt so Hinweise, dass die den nicht mögen haben. Also die Klosterneuburger haben den Heinrich anscheinend nicht mögen und er hat sie nicht mögen. Vielleicht hat ihn die Mama auch nicht so mögen oder der Papa.
Aha.
Wir wissen es nicht, aber es gibt auf jeden Fall Sympathieargumente oder Antipathie. Und dann ist eben, nachdem der Leopold IV. So früh gestorben ist, der Heinrich II. Herzog geworden von Bayern. Und das ist eben dann diese berühmte Geschichte, wo eben Bayern Herzogtum, Österreich Markgrafschaft, mhm. Und dann ist der Babenberger der Herzog von Bayern. Und das geht sich aber nicht ganz aus, weil die Bayern wollen das Herzogtum wieder zurückhaben. Und dann gibt es diese berühmte Szene bei Regensburg, also am Fluss,
ach so.
Die zwei Heerlager.
Eine Kussszene.
Nein, dass eben der Heinrich mit 7 Fahnen dorthin kommt zum Reichstag, zum König und gibt ihm die 7 Fahnen und er kriegt dann 3 zurück.
Ja.
Und darf dann als Herzog von Österreich wieder abreisen. Das heißt, Österreich wird eben unter Heinrich II. Dann zum Herzogtum 1156 durch das Privilegium Minus und die kriegen dann Sonderrechte. Also er lässt sich diese Verzicht auf die bayerische Herzogswürde einiges kosten. Zum Beispiel, dass die Babenberger auch von Frauen gefolgt werden dürfen. Oder das ist richtig grammatisch gesagt. Also dass auch die Frauen...
Dass Frauen, ach wirklich, das habe ich ja nicht gewusst.
Das ist ein ganz wichtiges Privileg, das sie dann beim Maria Theresia mit der pragmatischen...
Aber das ist ein total guter Übergang, weil wir sind ja immer noch in Klosterneuburg und der Vater von der Maria Theresia, der Karl VI., der ist wichtig, unter anderem, weil der ja Klosterneuburg ausbauen wollte.
Ja, hat er auch gemacht.
Ja.
Karl VI. War ja spanischer König.
Mhm.
Sein Bruder ist dann früh gestorben.
Auch. Oh, ei, ei, ei.
Als österreichischer Kaiser, Josef I. Und dann hat der Karl zurück müssen, weil sie in Spanien, auch in, also in Österreich, niemanden gehabt haben. Und hat dann in Klosterneuburg, also Klosterneuburg auserwählt, dass dort so eine Art Escorial.
Ja, das ist ja eine, Escorial ist ja eine Königsresidenz in der Nähe von Madrid, kann man sagen.
Genau. Eine Königsklosterresidenz.
Ja, irres, ein irres, riesiges Ding, wo auch die ganzen spanischen Könige begraben sind. Und sowas wollte er in Klosterneuburg bauen, oder das wollte er aus Klosterneuburg machen.
Ja, das ist ganz interessant. Es ist in der Zeit, werden ja alle Klöster umgebaut, Göttweiten, Welt und so weiter. Mhm. Und in Klosterneuburg beginnen es auch. Und der Jakob Brandauer macht ganz schöne Pläne. Man hat ja so Melk zum Beispiel, hat der gebaut, also architektiert. Mhm. Oder Seitenstädten oder wie auch immer. Und der war recht pragmatisch und hat halt das, was da war, integriert. Das wollte in Klosterneuburg auch machen. Dann ist der kaiserliche Hofknabe gekommen und hat gesagt, das geht gar nicht. Der Kaiser braucht eine gescheite Residenz. Und dann haben sie einen italienischen Architekten geholt.
Den Donato Daglio.
Genau. Und der hat dann, der war ein Festungsbauer und der hat dann eine riesige Anlage geplant. Also wenn man, da gibt es so Idealansichten dazu von dem Plan. Also das schaut wirklich aus wie El Escorial. So ein quadratisches, riesiges Teil, die eine Hälfte für die Korn, die andere Hälfte für den Hof. Und man sieht jetzt, wenn man ja mit der Schnellbahn vorbeifahrt, sieht man ja den großen gelben Kasten. Das ist aber nur 20% von dem, was sie eigentlich geplant hätten. Und man muss sich immer vorstellen, wenn man da vorbeifährt, dass das runtergeht bis zum Donauniveau. Mhm. Also quasi fast so über dem Ameisenhaufen. Man sieht da oben das Gelbe, aber es geht runter bis Donauniveau, also die Weinkeller, die da drinnen sind. Und das ist wirklich so wie eine italienische Festung gebaut.
Das ist auch interessant. Aber war dann der Plan, dass der Hof dann wirklich dort ist, oder sollte der trotzdem in Wien sein? Oder wie? Sollte es wirklich Residenzstadt dann sein, Klosterneuburg?
Nein, es ist eigentlich so wie Schönbrunn. Also,
aha.
Das war ja, da war ja Schönbrunn noch ein kleines Jagdhütchen. Maria Theresia hat dann, also die Geschichte ist dann so, dass der Karl VI. Stirbt relativ abrupt im Oktober 1739.
Im Favoriten?
Ja.
An einer Schwammerlvergiftung?
Mhm. Angeblich.
Angeblich. Wer weiß.
War keiner dabei. Und die Maria Theresia, also in Klosterneuburg lassen sie die Kelle fallen, das Werkzeug fallen, da gibt es immer noch Bretter vom Gerüst da drinnen.
Wirklich?
Die haben mal gescheit zusammengerammt. Weil die müssen das alles selber zahlen. Also das ist ja nicht so, dass der Kaiser dann irgendwie monatlich was überwiesen hat, sondern diesen Riesenbau musste das Kloster finanzieren.
Aha.
Das haben schon Zuwendungen gerückt, aber eher langfristig. Und beziehungsweise allein die Ehre, den Kaiser und so weiter. Und damit haben die das sofort eingestellt und es ist dann wirklich 100 Jahre, wieder 100 Jahre, so ein Röschenmäßig, wirklich nur mit Brettern die Baustelle zugeklebt worden. Und Maria Theresia hat dann Schönbrunn ausbauen lassen und hat dort nie geschlafen.
Also in Klosterneuburg oder in Schönbrunn? In Klosterneuburg.
Schönbrunn,
glaube ich. Ja. Ich war ja nicht dabei.
Na, da gibt es. Der Karl hat nur einmal dort geschlafen, nämlich 1739. Hat es sich ausgegangen, da war schon das Schlafzimmer quasi schon fertig.
Nein, es ist
clever, es ist besser, das Schlafzimmer statt den komischen Gebetssaal oder whatever, ja.
Und der, und dann ist er gestorben. Also es hat
im Schlafzimmer, nein.
Nein, bei den Schwammern.
Mit den Schwammern in Favoriten.
Genau, also einmal hat ein Kaiser dort geschlafen und ausmaß. Und die Maria Theresia, wenn sie in Klosterneuburg war, weil zur Hofwahlfahrt zum Leopoldtag ist ja immer der Hof gekommen, ist nicht immer, aber zumindest bis 1776 jedes Jahr, hat die Maria Theresia nicht im Karlschloss geschlafen, in dem gelben, sondern in dem hinteren Teil, in dem alten kleinen Zimmer. Aus dem 17.
Jahrhundert. Ah, okay.
Aber die Kronen hat der Karl VI. Raufmachen lassen, oder?
Ja.
Weil es im Außen eigentlich interessant ist. Die haben das erst außen fertig gemacht und dann. Oder fertiger.
Ja. Es ist ja die österreichische Krone in Klosterneuburg.
Also die österreichische Krone? Ich hätte, da ist sie nicht in der Hof, in der Schatzkammer.
Nein, das ist die österreichische Kaiserkrone, die gilt dann ab 1804. Aber die vorherige, das Erzherzogtum Österreich, also die alte Krone von Niederösterreich, Oberösterreich und Wien, ist der Erzherzogshut. Mhm. Und der ist in der Schatzkammer des Stiftes Kloster Neuburg. Der hat die Habsburger, bevor die das Kaisertum mit Franz dem Ersten, Zweiten, hat es ja kein Kaisertum gegeben, sondern die österreichischen Erbländer, das Erbland Österreich, Erzherzogtum Österreich, Ob- und Unter der Enns, wo Wien ja dazugehört hat. Das hat den Erzherzogshut als Krone gehabt und der wurde gestiftet 1616 von einem Habsburger, Maximilian III. Mhm. Und der hat verfügt, dass diese Krone das Stift nur dann verlassen darf, wenn ein neuer Kaiser in Wien gekrönt wird. Und da ist die Krone von Kloster Neuburg mit einer Sänfte nach Wien gebracht worden und ist bei der Erbhuldigung vorbeigetragen worden.
Was ist denn eine Erbhuldigung?
Eine Erbhuldigung ist, wenn ein neuer Kaiser, eine neue Kaiserin, falls es die gibt, Landesfürstin angelobt wird, Angelobung würde man vielleicht sagen, müssen sich alle Stände unterwerfen.
Ah ja.
Also huldigen, und da sind alle Kronen der Kronländer beteiligt. Und der Erzherzogshut aus Kloster Neuburg ist eben dann vorbeigetragen worden und er darf auch nur 30 Tage lang unterwegs sein, dann muss er wieder daheim sein.
Aha.
Weil sonst gibt es Fluch, Finden, Feuer, Höllen.
Das ist wie bei Harry Potter mit dem heiligen Hut, oder?
Ja.
Wir haben ja jetzt schon darüber geredet, über dieses Kaiserliche und dieses Kirchliche und warum irgendwie. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wer hat denn eigentlich Kloster Neuburg verwaltet? Das ist ja eigentlich ein Kloster, ein Stift. Und das sind ja Mönche, oder sind das Mönche, oder sind das Chorherren, oder was sind das für Leute?
Das sind Chorherren und sicher keine Mönche. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Stift Kloster Neuburg ist ja nach wie vor ein aktives Kloster,
ja,
das einen religiösen Auftrag hat, sehr stark in der Seelsorge ist, das betrifft ja auch wieder Wien.
Mhm.
Aber wer das macht, das sind die Chorherren. Die Chorherren sind einer der sogenannten alten Orden, also Benediktiner kennt man, Zisterzienser als Reformorden.
Mhm.
Der zweite große Orden sind die Chorherren, Augustiner Chorherren, beziehungsweise die regulierten lateranensischen Chorherren.
Okay.
Das ist
eine
andere Sache. Und da geht es darum, dass die Chorherren haben eine andere Idee als das Mönchtum.
Mhm.
Mönchtum heißt, ich gehe in ein Kloster, ziehe mich zurück und mache dort meine Sachen.
Mhm.
Geregelter Tagesablauf, alles ist schön, Garten und so weiter, also bete und arbeite.
Mhm.
Die sogenannte Vita Contemplativa. Und die Chorherren verstehen sich als Weltpriester, die sich in einer Gemeinschaft zusammenfinden.
Mhm.
Und das kommt aus einer Konstellation im mittelalterlichen Klerus, nämlich des Kanonikers.
Mhm.
Kanoniker sind eben Priester, die sich an einer Kirche versammeln.
Mhm.
Zum Beispiel in Wien gibt es das im Stephansdom, das Domkapitel.
Mhm.
Das ist so eine Klerikerversammlung, die zu der Kirche gehört und die Aufgaben haben. Und Kanoniker, das war so bis zum 12. Jahrhundert, war das sehr weit verbreitet. Also oft gibt es eine Kanonikerkirche, dann kommt ein Orden hin. Und dann gibt es eine große Ordensreform, wo sich diese Kanoniker unter ein Regelwerk, das auf den heiligen Augustinus, dem Kirchenvater, beruht, sich das geben. Deshalb sind sie die regulierten Kanoniker.
Aha.
Also der lateinische Begriff ist jetzt auch Canonicus für Chorherrn. Und der Chorherr versteht sich nicht als Mönch, weil er lebt nicht die Vita Contemplativa, also die kontemplativ zurückgezogene, sondern die Vita Activa.
Mhm.
Das heißt, die versammeln sich in einer Gemeinschaft, um Seelsorge nach außen zu machen.
Mhm.
Das ist in Österreich, also ist theoretisch der Unterschied zwischen den beiden Mönchen und Chorherren. In Österreich ist es sehr vermischt.
Mhm. Also das heißt, es sind Pfarrer, Priester,
ja,
Ordensmenschen, die eben die auch außerhalb des Stifts arbeiten, unter Anführungszeichen.
Die oder vor allem außerhalb des Stifts arbeiten.
Und sich nur zu gewissen Treffen oder Tätigkeiten treffen, kann man das so sagen?
Nein, es gibt verschiedene Gremien. Also es gibt den Propst, das ist der Vorsitzende, der Chef.
Ja.
Der vertritt das Stift nach innen und außen, der ist Fragestelle unterschreibt. Und dann gibt es den Dechant, das ist sozusagen der Zuständige für die Gemeinschaft. Der sitzt innen, man würde sagen, eine Mischung aus Innenminister und ja, Innenminister, ist auch für die Gemeinschaft innen verantwortlich. Und da gibt es verschiedene Ämter, Spitzenmeister zum Beispiel, der ist für den Nachwuchs zuständig oder Gastmeister für die Gäste. Mhm. Und dann gibt es den Kämmerer, das ist sozusagen der Finanzminister, der vertritt den Konvent, also so heißt diese Gemeinschaft, dann nach außen in die Wirtschaft. Stiftkloster Neuburg zum Beispiel ist im hat eigene Wirtschaftsbetriebe, Weingut, Forst, Kultur, Tourismus oder Immobilien. Das sind eigene Betriebe und die werden quasi von weltlichen Leuten verwaltet.
Aha, okay.
Du, wie wird das rein wirtschaftlich, wie ist das Gefüge? Ich meine, was ist das, ein GmbH, ist das ein...
Genau, es ist eine Stiftung, würde man heute sagen. Also es ist ein eigenes, das kirchliche Recht ist durch das Konkordat geregelt. Es ist eine Gesellschaft öffentlichen Rechts oder so. Bin mir jetzt nicht sicher.
Okay.
Und diese Stiftung führt Betriebe, hat Betriebe, die quasi halt ganz normal wie eine GmbH wirtschaftet. Mit dem Geschäftsführer und so.
Ja, das meine ich ja. Also das heißt, es ist so der Unterschied, was der Josef II. Hätte gemacht, die Benediktiner weg, die Augustiner Chorherren dürfen bleiben.
Ja, der Josef II. Hat geschaut, dass die Orden, die ja gesellschaftliche Output
Relevanz.
Haben. Relevanz ist natürlich immer alles. Aber zum Beispiel die Kartäuser, die nur beten, die hat der Josef II. Aufgelöst. Also das ist ja wirklich rein konservativ geworden. In Österreich ist es so, dadurch, dass die Benediktiner auch als Mönchsorden viele Pfarrer gehabt haben, hat er die größeren, die Bildungsauftrag, also mit Schulen oder Krankenhäusern oder im Seelsorge erhalten. Und man muss ich jetzt auch noch sagen, für den Josef II. Eine Lanze brechen.
Er hat so den Pfarrern zugutekommen lassen.
Ne? Genau, er hat das eingezogene Gut quasi nicht in den Staat, sondern in den Religionsfonds, den gibt es immer noch. Der sitzt auf der Freiung. Also die Zentrale. Und in diesem Religionsfonds werden immer noch, also die Kirche hat quasi über dieses Vermögen noch immer Einfluss, aber durch diese Regulation des Marktes, weil es waren wirklich zu viele Klöster, hat er eigentlich in Österreich diese Klosterlandschaft erhalten. Mhm. Weil in Deutschland oder Frankreich gibt es keine Klöster mehr, die diese Kontinuität haben. In Österreich ist das einzige Land eigentlich, wo die alten Orden wirklich bis ins Mittelalter zurückreichen, ohne Unterbrechung.
Bravo, Lord Josef.
Bravo. Ja, diese Seelsorge, und ich meine, über die haben wir in unseren anderen Folgen auch schon gesprochen, über den Wienerwald. Vielleicht kann man jetzt nochmal darüber sprechen, warum, was ist jetzt eigentlich diese Schnittstelle wirklich von Kloster Neuburg nach Wien, die es immer noch gibt? Also ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt noch viele Pfarren, die in Wien von Kloster Neuburgern betreut werden. Wo gibt es da noch so Überschneidungspunkte?
Ja, es sind schon so recht große Pfarren. Floridsdorf, eben Langenzersdorf, Meidling, Hitzing. Das ist das eine. Das zweite ist grundmäßig. Mhm. Also Wien, Kloster Neuburg hat in Wien auch einige Latifundien zum Beispiel. Also die Einkünfte sind ja hauptsächlich aus diesen Pacht. Verträgen. Es gibt anscheinend über 4000 Grundstücke, wo Häuser draufstehen, die dem Stift gehören. Mhm. Vor allem in Langenzersdorf, aber auch in Wien. Im Norden von Wien hat das Stift noch viele Besitzungen. Andererseits muss man auch sagen, diese Wiener Stadtentwicklung im Norden, die so seit den 60er begonnen hat, die war eigentlich hauptsächlich möglich, weil das Stift mit der Stadt Wien einen riesen Grundtausch gemacht hat. Mhm. Also die sind da sehr flexibel auch und haben da sind sie ganz normaler Immobilien Real Estate Firma. Also das hat sicher einen großen Impact. Es gibt ja auch noch den Klosterneuburger Hof in der Renngasse, zum Beispiel, wie jedes Kloster gibt es einen Hof. Aber am meisten sicher über die Seelsorge, weil knapp 120.000 Katholiken werden von den Klosterneuburger Chorherren personal versorgt.
Und natürlich der Wein, der gute, den wir trinken.
Der Wein wächst auf den Wiener Weinbergen. Oder in Nussberg gibt es Weingüter. Also so diese ältesten Wiener Lagen sind natürlich oft vom Kloster Neuburger Weingut bespielt.
Das ist doch ein gutes Schlusswort für einen gemischten Satz.
Einen Wiener gemischten Satz
aus Kloster Neuburg. Ja, Vielen Dank, Martin, dass du uns besucht hast und uns von Klosterneuburg und der Geschichte und dem Mittelalter und der mittelalterlichen Geschichte erzählst und erzählt hast. Und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder und du bist mal wieder ein Gast und erzählst uns über andere interessante Dinge, die man noch so in Bibliotheken und Archiven finden kann und die du schon gefunden hast. Und
ja. Ja, es war eindeutig zu wenig.
Es war eindeutig zu wenig.
Was ich gefunden habe.
Ja, was du uns erzählt hast.
Weil man könnte stundenlang zuhören.
Genau.
Ja, danke für die Einladung, freut mich sehr.
Vielen Dank.
Danke.
Juhu. Bis dann. Servus euch beiden.
Servus, grüß euch. Servus.
Und adieu. Ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.